ARD. Kurz vor 5 Uhr morgens an einem Dienstag im Dezember. 20, 30 Menschen sitzen in den Bänken der Kathedrale des Klosters Münster-Schwarzach. Sie verlieren sich fast in dem weiten, von Bögen akzentuierten Raum. Es ist kalt, still und dunkel. Angestrahlt sind nur zwei Altäre und eine Marienstatue. Im Chorgestühl verteilen sich einige Mönche. Weiße Haare, weißer Bart, schwarze Kutte. Anselm Grün betritt die Kirche, hält inne vor der Maria mit dem Jesuskind, senkt den Kopf und geht weiter in den Chor. Gleich beginnt die Laudes, das Morgengebet.
Natürlich, früh um 4:30 aufstehen ist nicht immer ein Vergnügen, aber tut trotzdem gut, so einen klaren Rhythmus zu haben und einfach auf die Liturgie zu haben, zu spüren, wir beten miteinander, das trägt uns. Und wir sind ja nicht isoliert, sondern wir haben ja ganz viel Kontakt auch mit den Menschen und die Menschen haben Vertrauen zu uns. Natürlich, der 80. Geburtstag ist so ein Bild, da wird man eigentlich alt, aber ich fühle mich noch nicht so alt.
Ein kleiner Besprechungsraum im Kloster Münster-Schwarzach, neben der machtvollen Kirche mit den charakteristischen 4 Türmen. Ein klotziger, ehrfurchtgebietender Bau aus der Zeit um 1900. Die Benediktinerabtei.
Klein, lächelnd, leuchtend. So sitzt der bekannteste Mönch dieses Klosters, der wohl bekannteste Mönch in Deutschland überhaupt, in einem Sessel. Pater Anselm Grün. Was er seit Jahrzehnten macht, beschäftigt ihn auch jetzt. Zu einer für jeden einzelnen Menschen stimmigen Lebensweise anregen, ob im psychologischen Gespräch oder in Vorträgen, ob vor Gläubigen oder Nichtgläubigen, vor einem zufällig vereinten Publikum oder Mitarbeitenden einer Firma, vom Pförtner bis zur Managerin. In seinem alten VW fährt Anselm Grün zu ihnen, selbst am Steuer, auch im Schneeregen einer Winternacht.
Gestern Abend war ich in Schwäbisch Hall, habe da einen Vortrag gehalten.
Die Sparkasse hatte ihn eingeladen. Er hielt eine Rede, frei wie immer, und stellte die neue Biografie vor, die gerade im Vier-Türme-Verlag des Klosters erschienen ist. Pater Anselm, mit Schwung auf die Bühne gesprungen, wie der Vorsitzende der Bank noch Tage später berichtet, schlicht, klar, konzentriert, bescheiden. Dabei weithin erkennbar als seine eigene Marke mit Rauschebart und Kutte. Das Publikum gebannt.
Ein Mann, der liebt, was er glaubt und selbst glaubt, was er predigt. Er erfüllt damit ein Versprechen, das Christen seit jeher geben, aber selten einhalten. Glaubwürdig zu sein, mit dem eigenen Leben die Gaben dieser Religion zelebrieren und ihre Anforderungen aushalten.
Damit ist Anselm Grün ein gefragter Redner, ausgebucht bis Ende 2025 und auch in der nächsten Dezembernacht unterwegs.
Und heute bin ich in Nordheim, halte auch einen Vortrag. Ja, jetzt macht mir noch weiterhin Spaß.
Vom Glück der Gelassenheit. Alles in allem, was letztlich zählt im Leben. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Wege durch die Depression. Die hohe Kunst des Älterwerdens. Wenn man nicht mehr weiter weiß. Momente des Glücks.
Die Titel, es sind nur wenige der mindestens 300 Bücher von Anselm Grün, ziehen. Die Auflage liegt weltweit bei etwa 20 Millionen. In Asien, in Taiwan und Korea sind die Übersetzungen besonders populär. Die einschmeichelnden Überschriften legen nahe, dass der Mönch ein paar freundliche, augenzwinkernd vorgetragene Tipps für ein angenehmes Leben gibt. Aber so einfach macht er es weder sich noch den Leserinnen und Lesern. Dabei greift er auch das Lieblingsthema der Ratgeber auf, von Esoterik bis Philosophie.
Glück.
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 Glück. Anders als Generationen von Theologen vor ihm, gönnt er den Menschen Glück, wünscht es ihnen sogar. Aber er weist keinen leichten Weg.
Ich habe nicht direkt über das Glück geschrieben, ich habe über die 8 Seligpreisungen geschrieben, als ein realistischer Weg zum Glück. Also nicht so als ja, heile Welt, sondern selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, selig die arm sind im Geiste, also die innerlich frei sind. Das ist dann das wahre Glück. Aber Glück in jeder Situation meint eben nicht, dass alles immer in Ordnung ist, sondern Glück heißt im Einklang sein mit sich selber.
Es geht ihm bei den Lebensfragen darum, zum Kern vorzudringen. Der sei nicht ohne Mühe, ohne Schmerz und sogar schmutzige Arbeit zu finden. Er liege im Verborgenen.
Jesus hatte auch das schöne Gleichnis vom Schatz im Acker. Ich muss durch den Dreck hindurchwühlen, um zum Schatz zu kommen.
Die Erkenntnis der Bedeutung des eigenen Lebens, die Selbsterkenntnis, sieht Anselm Grün als einen solchen Schatz. Darum, sagt er, gehe es im Leben, zu sich selbst vorzudringen, durch allen Dreck hindurch, der sich angesammelt hat, durch schwere Erfahrungen, durch Fehler, Traumata, auch natürlich durch Freuden und Hoffnungen.
Und selbst hat eben nichts mit Egoismus zu tun, sondern wenn ich ganz ich selber bin, in Berührung mit meinem innersten Wesen, dann muss ich mich nicht beweisen. Dann sind zum Beispiel auch die Begegnungen anders. Wenn ich aus diesem Selbst heraus arbeite, fließt die Arbeit und ich spare viel Energie, weil sonst haben wir so viele Nebenabsichten. Was denken die anderen von mir? Ist es gut genug?
Anselm Grün ist katholischer Theologe, hat über die Frage der Erlösung seine Doktorarbeit geschrieben und er ist Priester. So zeigt er sich auch in Regionen der Öffentlichkeit, die von Altären, Kutten und Gebeten weit entfernt zu sein scheinen.
Ich erlebe es halt bei Führungsseminaren, die sind ja nicht alle so kirchlich. Trotzdem sind sie offen und lassen sich ein drauf. Und ich halte sogar mit den Führungskräften Eucharistiefeier zum Schluss. Und da lassen sich auch drauf ein.
Denn er deutet die Feier, die an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern erinnert, als heilsames Ritual. Hier und jetzt und für jede und jeden.
Eucharistie ist eben nicht nur Verwandlung von Brot und Wein, sondern meine Verwandlung.
Am Ende mancher Veranstaltung lädt er dann zu einem weiteren Ritual ein. Nachdem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihm zugehört haben, bekommen sie Gelegenheit, sich an Ort und Stelle auf sich selbst zu besinnen, mit dem Ziel, sich selbst anzunehmen, mit den Widersprüchen, die jedem Menschen eigen sind. Anselm Grün macht es vor. Er kreuzt seine Arme vor der Brust.
Ich nehme mich an mit meinen Gegensätzen. Ich umarme in mir das Gesunde und das Kranke, das Gelungene und das Misslungene, das Vertrauen und die Angst. Und ich schütze diesen heiligen Raum in mir, zu dem die Menschen keinen Zutritt haben, wo ich frei bin, wo ich heil bin. Dieser Raum ist nicht verwundet, ohne Druck mich darstellen zu müssen, mich beweisen zu müssen, wo ich ohne Schuld bin und ohne Schuldgefühle und wo ich verbunden bin mit mir selber, aber auch mit der Natur, mit Gott und mit den Menschen und mit allen Menschen.
Auch hier Selbsterkenntnis im Dienste des eigenen Lebens und der Verbundenheit mit der Welt. Das praktiziert er selbst und bietet es anderen an.
Geboren ist Wilhelm Grün am 14. Januar 1945. Erst als er ins Kloster eintritt, nennt er sich Anselm, nach dem Kirchenlehrer und im 11. Jahrhundert europaweit tätigen Benediktiner Anselm von Canterbury. Grün wächst in Lochham bei München mit 6 Geschwistern auf. Er hat heute noch engen Kontakt mit ihnen und verbringt mit seiner Schwester und ihrer Familie regelmäßig Wanderurlaube. Der Vater betrieb ein Geschäft für Radios und andere Elektrogeräte. Aber schon kurz nach Wilhelms Geburt muss die Familie bangen. Die Nervenstärke der Mutter ist besonders gefordert.
Nach dem Krieg musste mein Vater Konkurs anmelden im Geschäft und die Banken wollten unser Haus versteigern mit 7 Kindern. Und da war so die Zuversicht meiner Mutter, man darf nie die Hoffnung verlieren.
Solche Hoffnung führt nicht in ein blassrosa Wolkenkuckucksheim. Sie verlangt vielmehr Tatkraft und Durchhaltevermögen. Hoffnung. Dieser fundamentale Begriff des Christentums, nach dem Neuen Testament so wichtig wie Glaube und Liebe, leitet Anselm Grün auch jetzt im Jahr 2025. Er braucht ihn in der aufgewühlten Zeit rund um seinen 80. Geburtstag, angesichts der Kriege, des Klimawandels, der Verschwendung und Intoleranz.
Für mich ist Hoffnung schon ein wichtiger Begriff, aber Hoffnung ist eben nicht Erwartung und Hoffnung schaut nicht weg, ist keine Illusion, sondern wir schauen die Wirklichkeit an, wie sie ist, das ist auch wichtig. Aber trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben, dass irgendwas sich wandelt, dass die Mächtigen nicht immer die Macht haben, dass auch andere Gedanken in den Menschen wachsen und dass das Gute sich auch durchsetzen wird, nicht nur das Böse, nicht das Negative. Und wichtig ist, dass ich für mich die Hoffnung nicht aufgebe. Und ich schreibe gerade ein Buch über Hoffnung, weil mir das ein wichtiges Thema ist, gerade in der hoffnungsarmen Zeit.
So sehr er als Bürger und gläubiger Mensch auf die Hoffnung setzt, so eindeutig bekennt er auch, dass er angesichts des Zustands der Welt, angesichts von Kriegen und Verbrechen, vor einem fundamentalen Rätsel steht.
Wir können uns das Mysterium des Bösen letztlich nicht erklären. Wir können auf die psychischen Ursachen des Bösen verweisen. Aber das ganze Ausmaß des Bösen, wie es sich zum Beispiel in Auschwitz oder anderen Orten der Welt zeigt, bleibt letztlich ein Geheimnis.
Alle Erklärungen, die sich um Gottes Beitrag oder Gottes Schweigen drehten, würden nicht zu einer gültigen Erkenntnis über die Ursache des Bösen führen. Weder Theologen noch Mönche, die 5-mal am Tag beten, weder Gläubige noch Ungläubige könnten das Mysterium des Bösen durchschauen. Anselm Grün schreibt in dem Buch Alles in allem:
Wir wissen nicht, was Gott will. Wir sollen uns über Gott keine Theorie machen.
Schon als Jugendlicher begibt sich Wilhelm Grün, wie er damals noch heißt, an den Ort, der bald sein Leben bestimmen wird. In die Abtei Münster-Schwarzach in Franken, 30 Kilometer östlich von Würzburg. Sein Onkel, Sturmius Grün, ist Mönch in dem Kloster. Und der Neffe geht nun dort aufs Gymnasium und wohnt im Internat. Das bedeutet eine schmerzhafte Trennung von der Familie. Er macht Abitur, studiert Theologie. Und eine schlichte Frage, wie geht es dir, führt ihn fast auf einen neuen Weg.
Eine Studentin, auch Ordensschwester, interessiert sich für ihn, den gut aussehenden jungen Mann mit schwarzen Haaren. Er verliebt sich auf der Stelle, wie er in der zum runden Geburtstag erschienenen Biografie erzählt, prüft das Gefühl und wendet sich ab.
Die Verliebtheit war ihm nicht wichtig genug, seinen Weg zu verlassen. Er brauchte vielmehr einen Raum, um sich dem Großen widmen zu können. Und das war das Kloster.
Und ich bin da 64 eingetreten.
In das Benediktinerkloster Münster-Schwarzach. Er ist 19 Jahre alt, als er dem Ruf folgt, noch mit überkommenen Vorstellungen von Frömmigkeit.
Am Anfang, so mit 20, 30 Jahren, da war ich eher schüchtern. Da war mein Thema mehr Selbstwert entwickeln, eine gewisse Stärke zu bekommen. Aber dann nach und nach habe ich gemerkt, ich muss mich nicht beweisen. Als junger Mann habe ich Spiritualität vor allem als Leistung gesehen. Ich muss beten, auch meditieren. Aber das Meditieren war mehr so ein intellektuelles Fragen.
Dann 1968. Der Lärm des Zeitgeists wird von den dicken Klostermauern zwar gedämpft, entfaltet aber dennoch eine Wirkung, eine so eigenwillige wie weitreichende.
68 war so eine Unruhe, nicht nur die Studentenrevolution, wir haben auch gegen hier, gegen vieles Alte rebelliert.
Grün und einige Mitbrüder begriffen, dass sie ihr christliches Leben neu ausrichten mussten. Sie gaben sich nicht mehr mit einer zu Floskeln verkommenen Moral zufrieden. Vielmehr wollten sie ihren Glauben von innen heraus leben, vom Kern ihrer Persönlichkeit. Anleitung und Begleitung dazu fanden sie über den Umweg zweier Lehren, die zunächst sehr unterschiedlich schienen. Meditation und Psychologie.
Dann sind wir eben Kraft-Dürkheim begegnet, Zen-Meditation, Gruppendynamik, dann Psychologie von C.G. Jung.
Karlfried Graf Dürkheim hatte aus Japan, wo er während des Krieges als Diplomat gelebt hatte und nebenbei gesagt zeitweise von nationalsozialistischen Ideen infiziert war, Praktiken des Zen-Buddhismus nach Europa gebracht. Im Schwarzwald eröffnete er mit seiner späteren Frau Maria Hippius ein Zentrum, das für viele religiös Suchende zur Pilgerstätte wurde. Auch für die Gruppe junger Mönche aus Münster-Schwarzach.
Das hat uns einfach geholfen, dass das Religiöse nicht Verstaubtes ist oder veraltet, sondern eine heilende Wirkung hat. Und da war so der Weg, immer mehr zu einem selbst zu kommen.
Anselm Grün verbindet dann im Lauf der folgenden Jahre die Praxis der Meditation mit der Psychologie von Carl Gustav Jung. Der Schweizer Psychologe, einst Schüler von Sigmund Freud, später dessen Rivale, war der einzige Christ unter den ersten Gründern psychologischer Schulen. Seine Lehre ist mehr auf die Zukunft gerichtet als Freuds Psychoanalyse, sieht den Menschen nicht so sehr an seine Kindheit, seine Vergangenheit gebunden. Spiritualität und Gott spielen in Jungs Weltbild eine Rolle. Er sieht das Religiöse als stärkende Kraft für das Seelenleben, hilfreich bei den immer wieder notwendigen, aber auch möglichen Wandlungen.
Dass die Menschen spüren, das hat auch was mit der Seele was zu tun. Das Thema Verwandlung bei C.G. Jung, das war mir auch wichtig.
Und Anselm Grün ging noch weiter. Er forschte in den 2000 Jahren des Christentums nach Strömungen, die ebenfalls die Suche nach Gott mit Versenkung in sich selbst verbinden. Bei den sogenannten Wüstenvätern im 4. bis 6. Jahrhundert entdeckte er entsprechende Lehren. Auch sie fanden, vereinfacht gesagt, den Weg zu Gott als ein immer feineres Ausrichten der eigenen Seele.
Die Mönche sagen immer, willst du Gott erkennen, lerne vor dich selber kennen. Stille ist erstmal Selbsterkenntnis und alles zulassen. Aber dann frei werden und Stille ist natürlich die Sehnsucht, eins zu werden mit mir selber, mit dem Grund und eins zu werden mit Gott letztlich.
Gott und die Seele, Bibel und Alltagserfahrung, die Erlaubnis, Glück zu suchen, ohne damit aufs Neue in einem Glückzwang gefangen zu sein. In der Verbindung solcher Haltungen trifft Anselm Grün von den 1990er Jahren an den Zeitgeist. Punktgenau. Nagel auf den Kopf. Dann gelingt es ihm auch noch, für christliche Überzeugungen eine klare Sprache zu finden. Es wird der Stoff, aus dem Bestseller sind.
Der Autor Anselm Grün erblickt also das Rampenlicht. Es fängt, wie oft bei ihm, ganz schlicht an.
Dann war am Anfang eigentlich so dieses Erforschen frühen Mönche und Psychologie und geistiges Leben heute, es war so mehr so für Insider.
Aber bei den Insidern blieb es nicht. Ein großer Verlag, spezialisiert auf christliche Literatur, wurde auf ihn aufmerksam und bat ihn 1999 über Engel zu schreiben.
50 Engel für das Jahr.
Es sind ja 50 Haltungen mit dem Engel verbunden. Es ist kein Engelbuch direkt, sondern eigentlich über 50 Tugenden. Aber wenn ich sage, ich wünsche den Engel der Gelassenheit und Engel der Hoffnung, dann ist es eben was Zärtliches. Kein Appell, sondern eine Hinführung, dass dich jemand hinführt, eine innere Kraft.
Wenn Religion freundlich sein kann und doch nicht zu leicht, ist sie offenbar auch in einer Gesellschaft, die sich sonst von ihr abwendet, besonders von ihren Institutionen, willkommen.
Die 50 Engel für das Jahr werden 1 Million Mal verkauft. Anselm Grün wird von nun an von Verlagen bestürmt. Noch ein Lebenshilfebuch, noch ein Kalender, ein Buch sogar über den Genuss von Wein, die Freude an der Musik, alles dabei. Es wirkt, als sei es ein bisschen zu viel, aber er sagt und deutet dabei auf sein Herz, er prüfe jedes Angebot, jede Anforderung.
Ich musste immer schauen, stimmt es oder stimmt es nicht für mich? Brennt da was an in mir, dass ich spüre, ja, da habe ich Lust? Dann gab es viele Themen. Manche Themen kamen von selber.
Ein Thema zum Beispiel, das jeden Menschen betrifft, dem die meisten aber gern aus dem Weg gehen.
Über die Angst habe ich was geschrieben, Depression. Über Angst habe ich eben für die biblischen Angstgeschichten geschrieben.
Jahrelang war Anselm Grün Autor nur im Nebenberuf. Hauptsächlich war er Manager des Klosters, Zellerar, war Chef von etwa 100 Mönchen und 300 Angestellten in den Betrieben, im Vier-Türme-Verlag, dem Gästehaus oder der Schlosserei. Auch als Anleger von Geld nach moralischen Kriterien hat er sich einen Namen gemacht. Die Zeit zu schreiben musste er in diesen aktiven Jahren diszipliniert in den Wochenplan einschieben.
Nur am Dienstag, Donnerstagmorgen zwischen 6 und 8 und am Sonntagnachmittag. Jetzt bin ich seit 10 Jahren nicht mehr Zellerar. Jetzt habe ich manchmal mehr Zeit und ich habe immer noch Gespräche und Vorträge und Kurse. Aber es gibt schon Nachmittage, wo ich mal Zeit habe.
Die Honorare bekommt im Übrigen das Kloster.
Musik. Es geht in den Büchern auch um eine reife Vorstellung von Gott. Dass es diesen Gott überhaupt gibt, ist für Anselm Grün selbstverständlich. Und er zitiert gern einen Satz der evangelischen Theologin Dorothee Sölle.
Es muss mehr als alles geben.
Ein Wunscherfüllungsgott ist das aber nicht, sondern einer, der zu seinem Werk des Menschen Beitrag fordert.
Gott ist jetzt kein Magier, der die Angst einfach wegnimmt, sondern die wird verwandelt in der Begegnung mit Gott, wenn ich aber auch die eigene Angst anschaue, mit ihr spreche. Wovor habe ich eigentlich Angst? Was ist der Grund meiner Angst? Und dann merke ich einfach, hinter der Angst stehen Bedürfnisse, steht das Bedürfnis, anerkannt zu sein, und die Angst, ich werde nicht gesehen, oder die Angst natürlich vor Krankheit, eigentlich Angst vor dem Leben, weil zum Leben gehört auch Krankheit und gehört Tod dazu.
Und die Kirche? Die Institution des Glaubens, die in der Krise steckt?
Der Fehler der Kirche war halt, dass sie sehr stark moralisiert hat.
Und, sagt er noch, mit ihrer Bindung an die weltliche Macht und besonders mit den Sexualverbrechen an Kindern, die gepredigte Moral auch noch selbst mit Füßen getreten hat. Bei dem Mönch löst das Trauer aus.
Es tut mir schon weh, auch dass der Glaube kaum weitergegeben wird in den Familien. Die Kinder wissen oft gar nichts. Aber ich glaube ja trotzdem, dass in jedem Menschen eine Sehnsucht ist, nach dem Göttlichen und nach Glaube Halt zu haben.
Als Mitglied des Benediktinerordens ist Grün von der katholischen Kirche in Deutschland streng genommen unabhängig. Aber er gehört natürlich zu ihrem Kraftfeld. Erst vor kurzem bekannte er sich in einem Buch dazu, dass er auch dieser unvollkommenen Kirche treu bleiben will. Ein Lichtblick sind für ihn Frauen, die bereits in der katholischen Kirche tätig sind.
Da müsste die Kirche mehr Fantasie auch entwickeln. Aber es gibt ja auch viele Männer und Frauen, gerade die Gemeindereferentinnen, da geht ja oft auch viel Hoffnung auf und Lebendigkeit.
Anselm Grün zieht mit fast 80 Jahren von Aufgabe zu Aufgabe, von Publikum zu Publikum, von Gespräch zu Gespräch. Aber er hätte seine eigenen Bücher nicht gelesen, wenn er jetzt im Alter den Tod ignorierte.
Gleich mit 80 Jahren denke ich immer auch an den Tod. Ich habe vor 10 Jahren, glaube ich, Nierenkrebs gehabt, und da war auch die Frage, ja, möchte ich noch leben? Ich möchte doch jetzt noch länger gesund bleiben und leben und arbeiten können, weil es mir auch Spaß macht. Ich weiß genau, es kann sehr schnell was kommen. Und dann denke ich, ja gut, ich habe gut gelebt, bin dankbar für das Leben. Und dann bin ich auch bereit zu gehen. Und Tod ist für mich jetzt nicht schrecklich, sondern ein Übergang in die andere Welt oder die Vollendung, dass ich ganz der werde, der von meinem Wesen ja sein könnte, das jetzt ja verdunkelt ist durch die vielen Lebensmuster oder neurotischen Muster.
Anselm Grün, der Weise, der gesucht wird in einer säkularen Gesellschaft, der Bilderbuchmönch, der daran erinnert, dass es mehr geben muss als Wohlstand, der Autor, der Wege zu einem Glück weiß, das sich mit uralter Erkenntnis aus der Bibel oder anderen Schriften verbinden lässt. Der Mann, der lächelt. Und der morgen wieder um 5 Uhr im Frühgebet sitzen wird und sich zuvor vor der Marienstatue verneigt.